Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten sehen wir, wie Öl gut 50% zugelegt hat, über 100 Dollar zeitweise gegangen, ein bisschen geschwankt dann. Das Benzin ist an den Tankstellen deutlich angezogen. Was ist jetzt zu erwarten?
Ja, das Problem ist natürlich, solange die Straße von Hormuz gesperrt ist, worüber ja ungefähr 20-25% des weltweiten Angebots normalerweise fließen, exportiert werden, insbesondere Richtung Asien rüber, solange die Straße von Hormuz gesperrt bleibt, ist das Risiko, dass wir uns tatsächlich an die hohen Ölpreise gewöhnen müssen. Es ist natürlich möglich, dass teilweise dieses Angebot, was wegfällt, ausgeglichen wird. Man versucht es ja auch über Pipelines, dann über die Türkei oder über Saudi-Arabien Richtung Mittelmeer in diese Richtung hin zu transportieren. Aber es wird diese ausfallenden Produktionsmengen nicht wettmachen. Das Einzige, was es helfen könnte, wäre natürlich jetzt der hohe Preis, den du ja gerade schon erwähnt hast. Ist natürlich für uns Verbraucher äußerst unangenehm. Auch für jetzt die gesamte Weltwirtschaft ist das ein Problem, gerade für die Industrieproduktion. Andererseits stellt sich natürlich die Frage, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Fracking-Industrie anschaut, die hätte vielleicht noch Reserven, wo man was fracken könnte, wo man mehr produzieren könnte. Und das lohnt sich natürlich bei 100 Dollar pro Barrel, auch für WTI-Öl, also US-Öl lohnt sich das mehr, als wenn man 65 Dollar pro Barrel hat. Bei vielen Firmen oder Produzenten sind die Kosten tatsächlich ungefähr so 60-65 Dollar pro Barrel. Das, also man sich jetzt im Dezember oder Januar hätte sich nicht gelohnt, Öl zu fordern, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Preisniveau länger hoch bleibt, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass von da auch wieder mehr Angebot reinkommt, was dann im Zeitablauf auch preisdämpfend wirken könnte. Aber solange die Kampfhandlungen andauern, befürchte ich, dass wir dann wahrscheinlich eher den Preisdruck nach oben noch eine Weile aushalten müssen.
Schauen wir mal auf Gas. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat gesagt, dass die Gasspeicher zu 22% voll seien. Das klingt nicht viel.
Nein, definitiv nicht. Es ist auch ein Problem, also wir wollen jetzt nicht uns selbst auf die Schulter klopfen, aber wir hatten im letzten Jahr, im November oder Dezember schon eine Studie geschrieben, dass es bedenklich werden könnte mit der Speicherfüllung, wenn der Winter kalt werden würde. Und jetzt haben wir einen kalten Winter gehabt, wir haben jetzt wieder ein paar schöne Tage, wo es aber dann noch nachts immer noch recht kalt wird. Also wenn ich aus dem Fenster gucke, der Rasen des Nachbarn hat immer noch schön Raureif drüber, bedeutet auch, man kann die Heizung noch nicht ganz ausstellen. Und 22% sind eigentlich schon problematisch. Also unter 20% sinken würde wahrscheinlich den Gasfluss auch behindern, weil man kann die Speicher auch nicht ganz leer machen. Problem ist jetzt natürlich, dass die Speicher jetzt auch im Sommer wieder aufgefüllt werden müssen, weil der nächste Winter kommt bestimmt. Das ist ein Naturgesetz, das wir auch nicht aus Kraft setzen können. Würde ich auch gerne, weil ich habe auch leider, wir haben Wohnanlage auch mit Erdgasheizung, was mir schon ein bisschen, da muss das Sparschwein schon mal wieder gefüttert werden für die nächste Jahresabrechnung dann. Problem ist dann tatsächlich, dass man im Sommer jetzt wieder anfangen muss aufzufüllen und der Markt denkt ja nicht in die Vergangenheit, er denkt immer in die Zukunft. Also sind schon vor dem Beginn des Nahostkonfliktes oder der Eskalation im Nahostkonflikt schon im Vorfeld sind die Preise gestiegen, weil jeder weiß, dass wir in Europa die Speicher wieder auffüllen müssen im Sommer. Also haben wir es auch über den April, Mai, Juni, Juli, wo normalerweise wenig Erdgas nachgefragt wird, schon relativ hohe Preise gehabt vor Beginn des Nahostkrieges. Und das ist etwas, was man hätte vermeiden können, wenn man rechtzeitig auch schon während des Winters mehr LNG importiert hätte oder einfach schon im Vorfeld des Winters die Speicher besser gefüllt gehabt hätte.
Zurück zu meiner Ausgangsfrage auch. Wir sehen, die Preise sind hochgegangen, aber könnte vielleicht nochmal so ein richtiger Energiepreisschock drohen?
Ja, Energiepreisschock, so die Reiferen unter uns erinnern sich vielleicht so an die 70er Jahre. Da gab es ja damals die Ölkrise, wo es dann Autofahrverbote gab. Da kann man mal auf der Autobahn ein bisschen Fußball spielen. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber es gibt noch so Bilder, die kann man sich durchaus mal reinziehen. Dass so einen Schock in der Form sehen wir eigentlich nicht, weil doch ein Teil von Öl schon weggegangen ist. Also Öl wird immer noch gebraucht. Klar, fossile Brennstoffe wollen wir irgendwann mal alle, die ganze Welt von wegkommen. Aber das ist ein zäher Weg, der sich jetzt auch länger hinzieht, als man das vielleicht vor 4, 5 Jahren noch vermutet hätte. So einen richtigen Schock denke ich mal nicht, weil man vielleicht auch ein bisschen ausweichen kann auf alternative Energieträger. Aber man muss dazu sagen, natürlich das hohe Ölpreisniveau, wenn Öl längerfristig über 100 oder 110 oder gar 120 Dollar pro Barrel gehandelt wird, dann entsteht auch wieder ein Wettlauf um Öl, das man importieren kann. Asien hat ein Problem. Es gibt dann auch weitere Probleme, eventuell, dass zum Beispiel die Chipindustrie in Südkorea oder Taiwan, die sind dann auch abhängig von Energieträgern wie Erdöl und Erdgas. Könnte bedeuten, dass sich auch Chips verteuern. Es verteuern sich auch andere Dinge wie Düngemittel oder wie, ja, wie genau, Fertilizer ist, glaube ich, das englische Wort dafür. was wiederum bedeutet auch, dass sich Lebensmittel verteuern können. Also wir haben jetzt tatsächlich ein Problem, was auf viele Rohstoffe ausstrahlt. Und bei Erdöl und Erdgas, denke ich, es wird keinen richtigen Schock geben. Es wird genug Möglichkeiten geben, dass man irgendwo Produktion hochfährt oder mehr verflüssigtes Erdgas in den USA produziert. Aber es dürfte auf alle Fälle nachteilige Folgen für die Weltwirtschaft haben, weil Industrieproduktion braucht nun mal Energierohstoffe. Und auch der Verbraucher, der jetzt mehr an der Tankstelle bezahlen muss, hat weniger Geld, das er woanders im Einzelhandel ausgeben kann. Und zum Zweiten ist dann natürlich das Inflationsproblem auch da wieder. Es kann bedeuten, dass die Notenbanken dann die Zinsen auch wieder anheben, was wiederum dann auch für den privaten Verbraucher Kredite verteuert, für Firmen, was auch negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Also ich denke mal, Schock haben wir jetzt vielleicht schon so einen kleinen Schock, weil das kam ja relativ unerwartet. Aber so Ausmaße, wie es in den 70er Jahren gibt, gegeben hat, wird es wahrscheinlich nicht wieder geben, aber man muss wachsam bleiben, weil natürlich die negativen Auswirkungen momentan noch gar nicht absehbar sind.
In solchen Zeiten greifen Anleger oft zu Sachwerten, vor allen Dingen Edelmetallen. Jetzt sieht man aber, Gold ist nicht die Anlaufstelle. Also ist das nicht der sichere Hafen, der es sonst immer war?
Ja, da muss ich sagen, bin ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht von. Ich hätte auch gedacht, der erste Tag nach dem Wochenende, also Anfang März, am ersten Montag, kam der Goldpreis auch hoch Richtung 5.400 Dollar die Unze. Jetzt haben wir dann eine Zeit lang Seitwärtstrading gesehen und es ging zuletzt dann auch relativ spürbar runter. Also wir sind immer noch im Plus gewesen jetzt in Mitte vergangener Woche, wenn man das vergleicht mit dem Jahresbeginn. Also da sind viele Anlagen oder eine der wenigen Anlagen, die jetzt tatsächlich noch positiv performt haben seit Jahresbeginn, aber es ist doch relativ enttäuschend, ehrlich gesagt. Und da gibt es drei Gründe meiner Ansicht nach für. Das eine haben wir eben schon erwähnt, die Inflationsaussichten steigen dadurch, dass die Energierohstoffpreise steigen und das wird sich irgendwann mal überwälzen. Diesel ist ja besonders teuer, dann kostet das auch für die Transportindustrie, LKWs kostet viel mehr, Flugbenzin, also Kerosin ist wesentlich teurer geworden. Ich habe dann auch schon geplant, im November nochmal eine Fernreise zu machen. Da, wenn man da sieht, wie die Preise sich nach oben entwickeln, das ist fast exponentiell. Gerade schießt alles nach oben. Also das sind Sachen, das ist natürlich dann ein Luxusproblem. Aber Transportkosten verteuern dann auch Lebensmittel und so weiter und so fort. Im Supermarkt kennen wir alles aus Covid noch oder der Nach-Covid-Zeit. Und das bedeutet, Inflation steigt. Notenbanken können die Zinsen nicht mehr senken, sondern müssen sie vielleicht sogar erhöhen. Das kann man gut an der EZB zum Beispiel sehen. Ende Februar war da noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung eingepreist. Jetzt Mitte vergangener Woche waren auf einmal zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr eingepreist, also dass die EZB darauf reagiert mit Zinserhöhungen. Und das ist natürlich für Gold schlecht. Gold zahlt keine Zinsen, Dividenden. Je höher die Notenbankzinsen oder Festgelder, Termingelder, Tagesgelder sind, desto stärker wird halt dann, wenn diese Anlageformen nachgefragt. Thema Nummer eins. Zweite ist, was jetzt auch passiert ist, die USA sind weniger betroffen vom Energiepreisschock, weil die sind Netto-Ölexporteur, während wir in Europa importieren müssen. Bedeutet, die USA trifft jetzt das Ganze nicht so stark. Hat US-Dollar zugelegt. Verteuert Gold auch, war auch nachteilig für Gold. Und der dritte Grund ist eigentlich, das sehen wir immer bei Krisen am Anfang, dass der Goldpreis erstmal, platt gesagt, einen auf die Mütze bekommt, weil viele Investoren Goldpositionen verkaufen, um Liquidität zu generieren. Die brauchen US-Dollar, um Verluste irgendwo anders zu stopfen oder zu decken. Und das ist natürlich dann auch nachteilig. Gold hat sehr gut performt gehabt bis Ende Februar und da nehmen halt viele Gewinne mit und liquidieren die Position, um Liquidität zu gewinnen.
Und man muss ja sagen, trotzdem ist Gold auf einem relativ hohen, stabilen Niveau, vielleicht 10% runter von den Allzeithöchstständen. Ist Gold damit vielleicht sogar jetzt ein Kauf, dass man wieder ein bisschen günstiger nachkaufen kann?
Ja, definitiv ist es jetzt günstiger. Ob es jetzt ein Kauf ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben so ein bisschen Luft noch nach unten tatsächlich. Momentan empfehle ich demjenigen, der einsteigen möchte, auf den Ölpreis zu schauen. Wenn er meint, wir sind jetzt an der Grenze oben angestoßen oder der Nahostkrieg wird beendet, dann denke ich mal, hat Gold sofort wieder Steigerungspotenzial, weil einfach der Ölpreis auch wieder runterkommen wird jetzt. Ne? Momentan sehen wir so eine negative Korrelation. Steigt der Ölpreis, sinkt der Goldpreis aufgrund der eben bei der vorigen Frage beschriebenen Gründe. Und da denke ich mal, ist wahrscheinlich leider momentan noch Luft nach oben bei den Ölpreisen. Deswegen wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber tendenziell denke ich schon, dass wir im Jahresverlauf durchaus wieder Potenzial haben, dann spürbar höhere Preise zu sehen. Also wer sich am Goldmarkt engagieren möchte, vielleicht nicht mit 100% rein, aber vielleicht gestaffelt, kann er tatsächlich darüber nachdenken, jetzt mal anfangen zu kaufen.
Und dann physisch oder eher als ETF, ETC?
Ich würde immer ETFs, ETCs nehmen. Zum einen sagt sehr geringe Spanne zwischen Geld und Briefkurs und man kann vor allen Dingen auch jederzeit, wenn man Liquidität braucht, wenn man sein Portfolio umstrukturieren möchte, auch jederzeit wieder raus, wenn man das möchte. Man kann auch dann, sagt sie, dann börsentäglich Xetra Gold oder andere ETFs, ETCs dann jederzeit kaufen, verkaufen. Also für mich ist das einfach das Investment erster Wahl, wenn man nach Gold schaut. Man muss nichts lagern, nichts versichern. Also ich bin ein großer Freund von ETFs, ETCs.
Wie sieht das mit Silber, Platin, Palladium zurzeit aus?
Die leiden noch ein bisschen mehr unter dem Nahostkrieg, weil einfach da so ein bisschen das Industriemetall-Charakter noch mit hineinspielt. Also da ist dann das Narrativ eher, wenn der Krieg jetzt länger andauert, und man sieht ja schon die ersten Auswirkungen momentan, dass Rohstoffe knapp werden, dass die Erwartungen an die Wirtschaftswachstum, dass die global zurückgenommen werden, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass weniger Silber, Platin, Palladium verbraucht werden, gerade Palladium als Metall, was in der Autoindustrie primär gebraucht wird. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch als für Gold. Also Gold hat immer noch, denke ich mal, wird mittelfristig den Charakter sicherer Hafen wiedergewinnen. Wir haben die Themen Staatsverschuldung, kommt auch wieder rauf, wir haben Inflation. Dann mittelfristig, denke ich mal, wird Gold davon profitieren. Der Dollar wird auch wahrscheinlich wieder schwächer werden, unserer Ansicht nach. Bei den anderen Edelmetallen wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Natürlich, wenn Gold steigt, wird auch Silber nachziehen. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtiger.
Haben Sie noch andere Rohstoffe gerade im Blick? Was ist noch interessant?
Ja, interessant sind eigentlich die Industriemetalle, weil da gibt es so eine Zweiteilung. Da gibt es zwei Metalle, die eher ein bisschen davon profitieren, von der Sperrung der Straße von Hormuz, und da fällt insbesondere Aluminium auf, das jetzt dann auch ordentlich gestiegen ist nach dem Beginn der Kampfhandlungen, weil tatsächlich auch ein großer Teil, 8-9% des weltweiten Aluminiums über die Straße von Hormuz verschifft werden. Und die fahren jetzt weg. Auch die, da sind schon tatsächlich dann auch Aluminiumproduktionsstätten geschlossen worden im Nahen Osten, weil sinnlos das zu produzieren, wenn es nicht wegtransportiert werden kann. Und deswegen, Aluminium hat Potenzial. Kupfer hat jetzt dann tatsächlich in der letzten Woche seine ganzen Jahresgewinne wieder hergegeben, weil Kupfer unter dem Narrativ dann eher leidet, dass die Weltwirtschaft schwächer werden könnte. Und das bedeutet dann im Endeffekt auch, dass die Nachfrage nach Industriemetallen schwächeln könnte, wie eben auch bei Silber, Platin, Palladium gesagt. Also da eher ein bisschen skeptisch. Allgemein gesagt, endet der Konflikt relativ schnell, profitieren davon die Edelmetalle plus Industriemetalle, außer Aluminium und Zink vielleicht. Das wären dann wieder interessante Einstiegsgelegenheiten.
Also für die Rohstoffmärkte gerade sehr spannende Zeiten.
Absolut.
Dankeschön an dich, lieber Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Und danke an Sie und euch fürs Interesse am Rohstofftalk. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.